Wir wollen heute das Alte Testament aufschlagen, und zwar dem Propheten Jesaja in Kapitel 26. Ich weiß, dass es ein wenig schweres Thema ist, aber das macht ja nichts. Es ist gut, wenn wir harte, feste Kost bekommen, weil wir nur so weiter gelangen in dem, was der Herr uns sagen und zeigen will. Jesaja 26, Vers 14, wo es heißt, Tote leben nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Vers 19, deine Toten werden aufleben, meine Leichen wieder erstehen. Soweit Gottes Wort. Das, was wir hier verlesen haben als Text, ist ein hochbedeutsames Wort Gottes, welches uns letztlich mit dem Drama der Menschheitsgeschichte eng verbunden sein lässt. Wir haben hier Israel-Geschichte, und die ist nun für uns einmal die Grundlage, eine Grundlage, wie Gott sie für uns bestimmt hat. Das Verständnis des Neuen Testaments überdies vermögen wir nur durch das Alte Testament überhaupt zu erlangen, nämlich durch die Schattenbilder, durch die Prophetie. Und wir können die neutestamentliche Prophetie allein nur durch die alttestamentliche erkennen. Leben oder Tod? Aus der Schuld und Situation unserer Sünden gesehen, wird hier in diesem Textwort praktisch behandelt. Die wir aber bereits durch Christus das ewige Leben besitzen, vermögen zu beurteilen, durch den Geist, den Gott uns gegeben hat, welch ein schönes Bibelwort, woran wir uns erfreuen können, ist das Resultat. In Jesaja 13 bis 27 Vers 13 finden wir den Nationen betreffenden Teil des Gerichtes, worin sie, wie es dort heißt, verdroschen. Das ist so ein Ausdruck, den kenne ich aus meiner Schulzeit noch her. Wir wissen, was darunter zu verstehen ist. Oder geschlagen werden, sagt Gottes Wort. Das Kapitel 24 bis 27 ist der zusammenfassende Schlussteil von dem vorher genannten Ganzen. In diesen Gerichten an die Heiden erhält auch Israel seinen Teil, und den nicht zu knapp. So wie es im Neuen Testament wiederholt gesagt wird, sowohl für die Segnungen als auch die Gerichte, den Juden zuerst als auch den Griechen. Weshalb der Herr in Kapitel 21, Vers 10 mein Gedroschenes redet und zugleich auch Sohn meiner Tenne anspricht. Und wiederum redet Gott durch sein Wort in Matthäus 3, Vers 12, wo es heißt, er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Geschwister, Das Reinigen seiner Zähne hat nichts mit der Welt zu tun, sondern mit uns. Weil auf der Zähne der kostbare Weizen gesammelt wird, der bestimmt ist für Gottes Scheune. Wir mögen, solange wie wir auf der Tenne sind, denn dort wird gedroschen, dort wird geschlagen, die Dinge als bitter und tief betrachten, aber es entspricht der Weisheit unseres Gottes, seiner Liebe und seiner Gnade, dass er seine Tenne durch und durch reinigen will. Die Bibel sagt, durch Dreschen und Schlagen. Diese Reinigung der Tenne Israels geschieht ausdrücklich, wie es dort heißt, an jenem Tage. Das ist immer eine zukünftige prophetische Angelegenheit, wenn die Schrift von jenem redet. Bei diesem Tage ist sowohl das Gericht wie auch das millenäische Friedensreich, welches dem Gerichte folgen wird, gemeint. Die Kapitel 13 bis 23 schildern uns die Gegebenheiten, wovon Kapitel 24 bis 27 das sogenannte Schlusswort der Zusammenfassung ist. Das ist also eine gewisse Übersicht des Verständnisses für dieses prophetische Wort in der Mitte des Jesaja. Die Prophezeiung selbst, die uns hier im Thema anspricht, beginnt in Kapitel 24, Vers 1, mit dem Lande Israel und geht von da aus, wie es dort heißt, über die ganze Erde über. Gericht und Segnung, Dank und Freude über letztere ziehen praktisch wie in einem Wechselspiel an uns und unseren Augen vorüber. Die Treuen des Volkes werden an dieser Stelle die Gerechten genannt. Das heißt, Gottes Wort nennt sie gerecht und haben Verständnis für ein Ja, für das Handeln Gottes mit Israel, worin im Vergleichsbild unsere Leiden, welche die Gemeinde Jesu betrifft, nur ein Minimum, ein winziges vergleichbar gefunden wird gegenüber dem, was für Israel vorausgesagt ist. Israel selbst erwartete Gott auf dem Wege des Gerichtes, Kapitel 26, Vers 8. Sie wussten, dass Israel, wie sie selber und auch die Nationen getroffen werden würden. Das wussten sie schon in der Zeit des Alten Testaments. Alles das, wie es heißt, damit Raum werde für das gerechte Volk, welches Treue bewahrt, Kapitel 26, Vers 2. Damit die Bewohner der Erde, hier heißt es, Gerechtigkeit lernen. Kapitel 26, Vers 9. Und der Herr war es, er hatte für ihre eigene Züchtigung Fremde bestellt, heißt es da. Und oft waren das die Philister, die Gott bestimmen musste, um über das Volk Israel Gericht auszuüben. Das waren die Fremden. Wir lesen davon in Habakuk 1, Vers 12, ein solches Beispiel unter vielen. Die Sprache des Zuchtgerichtes verstanden die Israeliten am allerbesten. Danach taten sie jeweils Buße und waren dann umso mehr mit ihrem Gott verbunden. Übrigens, das bestätigt auch der Mann Gottes, der Asaf, im Psalm 78, Vers 34, da heißt es wörtlich, wenn er, hier ist Gott gemeint, wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm und kehrten um und suchten Gott eifrig. Warum nur, Bruder und Schwester, müssen wir erst gedroschen, geschlagen werden, bis wir bereit sind, umzukehren? Damals war es so bei Israel. Heute ist es so bei uns. Und dennoch ist Gott ein gnädiger Gott und lässt sich erbitten. Damals wie heute. Darum und daher sehnen wir heute, wir, uns nach des Himmels Herrlichkeit. Weil wir geschlagen werden, weil wir gedroschen sind. Je mehr, umso besser verbinden wir uns nicht mit dem Ort der Schläge dieser Welt, sondern unsere Herzen verbinden sich mit des Himmels Herrlichkeit dort, wo unser Ziel ist. Israel sehnt sich in eine Zeit, und zwar in die Zeit, wo die Macht und Herrschaft der Fremden für immer zu Ende gekommen ist. Es ist die Zeit des Millenäischen Reiches. Gott gewollt sehnt sich Israel nach dieser Zeit, wo die Macht und Herrschaft der Fremden beendet ist. Solches ist auch heute in der Gemeinde Jesu da, dass Macht und Herrschaft außerhalb des Willens Gottes auf Menschen einwirkt. Darum sehnen sich unsere Herzen nicht ins Millenäische Reich, aber dorthin, wo unsere Heimat ist, die Gott uns zubereitet hat. Darum im Text, wie wir gelesen haben, Tote leben nicht auf. Schatten, das ist, die im Totenreich hingestreckten Regenten und Mächtigen dieser Erde erstehen nicht wieder, steht im Jesaja 14, Vers 9. Gott ist es. Er hat sie vertilgt. Und das für immer. Damit sogar das Gedächtnis an sie verschwunden sei und verschwunden bleibe ewiglich. Der Gottlose wird beseitigt, auch wenn wir hier als das Eigentum Jesu auf Zeit gedroschen, geschlagen werden. Unser Ziel ist Freiheit und ewige Wonne beim Herrn. Und wahrhaftig gibt es etwa in der Zeit des Königreiches des Friedens ein Gedächtnis an die Bedrücker der Juden durch Jahrtausende? Glaubt einer von uns im tausendjährigen Reich in Jerusalem, vor dem Tempel käme eine Gedächtnisplatte dem Adolf Hitler gleich? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Keinem der Gottlosen wird eh und je gedacht werden. Inzwischen ist die dem Abraham gegebene Verheißung nach Kapitel 9, Vers 3 erfüllt. Seine Nachkommen sollen zahlreich sein, heißt es dort, wie der Staub der Erde, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres. Ihm sollte das Land einmal vom Strome Ägyptens nach 1. Mose 15, Vers 18 bis zum Euphrat gehören, so hatte Gott geredet. Nur und allein der weite Blick des Geistes sieht den Vollzug der Erfüllung, wie wir es in Jesaja 26, Vers 15 sehen, wo es heißt, hast hinausgesteckt alle Grenzen des Landes. Das kommt. Hier ist's noch Prophetie, aber bald wird's Erfüllung sein, auch für Israel. Heute hat man das Volk gedroschen und geschlagen, wo man's nur fand. Aber Gott wird ihre Grenzen weit hinausstecken, wie es Gott einstmals geredet hat, auch schon in der Verheißung zu Abraham und dann hier zum Jesaja. Auch unsere Grenzen wird Gott, wenn wir bei ihm sind, weit machen. Er wird weiter, weit, weiter unsere Grenzen setzen, weiter als Israels Grenzen, weil wir sein Leib sind, weil wir ihm gehören, weil wir Teil von ihm sind. Haben die Treuen in ihrer Glaubenshoffnung von ihren Unterdrückern gesagt, Tote stehen nicht auf, Schatten erstehen nicht wieder. Das ist bildhafte Redeweise in der Heiligen Schrift, die es gilt zu erkennen, zu erfassen, zu unserer Erbauung, zu unserer Freude, zu unserer Zielsetzung, mit Christus, dem Herrn, engst verbunden zu sein, jetzt schon hier. Sonst stände die Schrift im Widerspruch. denn auch die Regenten stehen auf. Zweite Auferstehung. Entweder bei der ersten oder bei der zweiten Auferstehung werden sie mit dabei sein. Also haben wir hier die bildhafte Redeweise. Gott selbst nimmt diese Ausdrücke auf und wendet sie auf sein Volk, auf sein irdisch Volk Gottes an und spricht über sie das Gegenteil aus. Die Toten werden aufleben. Das Bild ist letztlich vom Menschen entnommen, der als Toter, als Leiche, Staub im Staube wird. Aber es ist hier auch nur ein Bild. Darum in Vers 19, wachet auf und jubelt, die ihr im Staube liegt. Denken wir aber auch an Psalm 71, Vers 20, wo es heißt, du wirst uns wieder beleben und wieder heraufführen aus den Tiefen der Erde. Oder nach Hosea 6, Vers 2 und 13, 1 und 14. Nach 13, 1 heißt es, Ephraim starb. Hat der Geist Gottes nicht doch Wertvolles hineingelegt? Ich meine schon. Er wird uns nach 2 Tagen beleben. Am 3. Tage uns wieder aufrichten. So steht's im Hosea 6. Da denken wir aber gleichzeitig an die Auferstehung unseres Herrn Jesus, der nach vollbrachter Sühnung dort am Kreuz von Golgatha unsere zentralste Verkündigung, die wir haben und kennen, an der wir uns immer wieder festhalten und orientieren wollen, die Grundlage für die nationale Auferstehung Israels, auf dass er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, Hebräer 13, 12. Ephraim, das 10-Stammreich, starb. Und es verschwand so, dass es bis heute verschwunden ist und in dieser Fassung verschwunden bleiben wird. Durch die vielen, vielen Züchtigungen vor der assyrischen Gefangenschaft hat Gott dieses Volk zerrissen, wie der Löwe seine Beute zerreißt, geschlagen, wie ein Züchtiger schlägt. Hosea 6, Vers 1, dort steht's wörtlich. Aber er, unser Gott, wird auch wieder heilen, denn die Zeit der Tenne ist begrenzt für Israel und für uns. Er wird heilen und verbinden, steht dort, der Schläge Wunden. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben, geheilt. Nicht mehr geschlagen, geheilt, werden wir vor seinem Angesicht nicht schreien. Leben, sagt Gottes Wort. Herrliche Zukunft für alle, die Gott vertrauen, damals wie heute. Darum und deshalb sind auch die Totenauferweckungen Jesu Anrechte auf diese Erfüllung dieser Worte in der Schrift des Töchterleins Jairi, des Jünglings Zunain und des Mannes Lazarus. Das war nicht allein nur Wunder göttlicher Gnade, sondern auch solches, was an dem Volke Israel noch geschehen wird. Und zwar in allen drei Fällen. Wir sollten uns damit beschäftigen, wohin diese drei Bilder auf Israel Bezug nehmen. Bevor aber gesagt wird, Ephraim starb, wird Israel -Ephraim als junger Sohn und als alternder Mensch mit grauem Haar gezeigt. Hosea 11, Vers 1 und 7 und 9. Vom Greise ist es bildlich bis zum Tode nur ein Schritt. Ich sage bildlich. In Hosea 13 und 14 wird mit dem vorher Gelesenen gezeigt, dass Ephraim das Volk als solches dem Todesverderben entrissen ist und dass es dann aber erst danach Frucht trägt. Vers 15. Und Gott sagt in Vers 14, neue, das ist Frucht, ist vor dir. Meinen Augen verborgen, weil es noch vor ihnen steht, prophetisch. Und das bedeutet für uns nichts anderes als Römer Kapitel 11, Vers 29. Wo es heißt, die Gnadengaben und Berufungen Gottes bezüglich Israel sind unbereubar. Gott überlässt sein Volk nicht dem Tode. Die Anwendung der Stelle durch Paulus in 1. Korinther 15, Vers 54 auf uns angewandt ist eine völlig andere Sache, die mit dieser Aussage hier mit Sicherheit nichts zu tun hat. Dieses Wort wird sich an uns nicht bildlich in 1. Korinther 15, sondern buchstabenhaft erfüllen. Das ist eine völlig andere Sache. Im Propheten des Alten Testaments wird aber nicht von der Gemeinde, wohl aber von Israel geredet. Und das wollen wir uns tief einprägen. Und man merkt sofort, egal woher sie kommen, ich habe zwar meine helle Freude dran, ich freue mich an jedem Gotteskind, das es aufrichtig meint. An diesem Katheder haben schon viele Leute gestanden. Aber man merkt sofort, ob sie im Worte Gottes tiefst zu Hause sind oder nicht. Das merkt man schon. Es geht nicht darum, dass wir Menschen alle mal Fehler machen oder dass wir uns alle irren oder dass wir alle unvollkommen, um diese Frage, das wissen wir alle. Aber man merkt auch, ob einer, der hier spricht, im Worte Gottes zu Hause ist oder auch nicht. Das merkt man schon. Dass da Dinge zwischen Israel und der Gemeinde so vermuschelt werden, dass diese Leute, die das nicht erkennen, selbst nicht klarkommen. Nun, den Auferstehungsglauben als solchen erkannte bereits damals, und das war die Zeit Abrahams, der Hiob, dass der Geist Gottes die Auferstehung des Leibes als Bild zur völkischen Auferstehung Israels gebraucht. In der bildlichen Darstellung brauchen wir jetzt nur noch Hesekiel 37 zu sehen. Die Leiden hier sind der Volkskörper Israels. Die nicht nur die Leiden, sondern auch die Toten sind der Volkskörper Israels, der hier bildhaft dargestellt ist. Und es sind nur noch die verdorrten Gebeine vorhanden, wie dort dieses Bild uns hinterlässt. Nach Vers 10 steht plötzlich ein großes Heer da. Wer ist dieses Heer von Totengebeinen? Wäre ja jetzt die Frage. Vers 11a, das ganze Haus Israels, heißt es dort. Sogar die damals Lebenden bezeichnen sich selbst bildlich so. Da heißt es, unsere Gebeine sind verdorrt. Vers 11b. Und unsere Hoffnung ist verloren. Soweit war Israel mit ihrem Gotteslebens wegen Untreue, Ungehorsam und Unglauben gekommen. Und genauso bezieht sich auch Daniel 12, 1 bis 3 auf Israel als Nation. Mit Nationengeschichte. Der Vers 1 spricht von der großen Drangsal, von der wir sie einzuordnen wissen, aber auch davon, dass das Volk Daniels errettet werden wird, dass der Überrest, das Volk Daniels. Wir haben so ein schönes Lied hier, das wird manchmal gesungen, fest und treu wie Daniel. Und da geht es um diese Aussage hier. Sicherlich nicht jeder, denn die meisten Israeliten kommen ja im Gericht um, das wissen wir. Vielmehr jeder, der in dem dann folgenden Reiche, da wird das Wort Reich gesagt, geschrieben, gefunden wird. Von welchem Buche redet überhaupt der Prophet Daniel an dieser Stelle? Wir lesen davon in Hesekiel 13, 9 und Jesaja 4, Vers 3, wo es heißt, die im Buche geschrieben sind. Das hat nichts mit dem Buch des Lebens zu tun. Man muss das Wort Gottes dann schon sehr genau untersuchen. Die im Buche geschrieben sind, die Entronnenen Israels, das sind sie. Die sind in ein Buch verzeichnet. Und über alle Geschehen hinaus befinden wir uns dennoch nach Sacharja 14 auf dem nationalen Boden Israels. Das ist die Grundlage. Und das wird sie für auch fürs Millenäische Reich bleiben. Hier ist also nicht das Buch des Lebens gemeint, die im Staube der Erde schlafen und erwachen, meint dieselbe nationale Erniedrigung und denselben nationalen Aufstieg Israels. Aber auch das Erwachen, das hier beschrieben ist, einerseits zum Leben, und andererseits heißt es zu Schanden. Das ist die Fülle von Schande. Geht nicht über den Rahmen des Nationalen hinaus. Ich möchte ganz besonders darauf hinweisen. Sonst geht alles durcheinander. Wenn wir diese scharfen Linien, die Gottes Wort uns gegeben hat, links liegen lassen und marschieren da oben drüber weg. Das erwähnte Erwachen, einerseits zum Leben und andererseits zur Schande, ist die Fülle von Schande und geht nicht über all das, was wir hier Israel verbunden haben, hinweg. Was schon dadurch unwidersprechlich ist, dass hier beide Teile angesprochen sind und sich auch nur, wie es dort heißt, auf viele, aber nicht auf alle, gestorbenen Menschen, was ja ein Widerspruch zu den Worten Jesu in Johannes 5, Vers 28 wäre. Während nach dem Zeugnis des Neuen Testaments die Auferstehung des Lebens vor und zu Beginn des tausendjährigen Reiches stattfindet, die Auferstehung des Gerichtes nach Johannes 5, Vers 29 aber am Ende des Reiches, beim Übergang von der Zeit in den ewigen Zustand circa 1000 Jahre später, stattfindet nach Offenbarung 20, Vers 5. Es heißt, zum Leben eingeschrieben in Jerusalem. Das ist etwas ganz anderes. Jesaja 4. Mit nachgenannten Zeitpunkt, wann der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte weggetan haben wird, Vers 4, ist völlig klar. So auch das Wort Davids in Psalm 133, wo es heißt, Berge Zions, denn dort hat Jehova den Segen verordnet. Und da heißt es Leben, das ist der Segen. Leben bis in Ewigkeit, vom tausendjährigen Reich bis hinein in das Endlose, die Bibel redet es mit Ewigkeit an. Ist dieses Reich im Himmel oder auf Erden? Nun, da kam jemand und sagt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu ererben? Und der Herr Jesus antwortet so schön, willst du ins Leben eingehen? Jetzt kommt die Frage des Lebens. So halte die Gebote. Damals war noch Gesetzeszeit. Auch hier stehen wir noch eben auf israelitischem Boden. An anderen Stellen sagt der Herr sehr wohl, dass er, der Herr, der Sohn, das Leben in sich selber hat und dieses Leben ist. Doch musste man an den Herrn als Sohn glauben. Man musste ihn aufnehmen. Und solches war bei den Fragern nicht der Fall. Das ist nämlich das Problem. Und das müssen wir schärfstens zusammenhalten, was die Bibel zusammenbringt. Etwaige Gedanken über das ewige Leben mochten sie haben, aber ableiten konnten sie solches nur aus den vorgenannten Schriftstellen, die wir hier behandelt haben. Zum nationalen Erwachen zählt, dass viele zur Schande, zum Abscheu erwachen werden, statt zum Leben. Und sie werden als Abtrünnige, Nicht-Israeliten, dem Gerichte Gottes verfallen. Und das ist zum Teil um Jerusalem her zu sehen, wie wir zum Schluss in Jesaja 66, Vers 24 lesen. Wenn jeden Neumond und jeden Sabbat alles Fleisch kommen wird, um vor Jehova, das heißt in Jerusalem, anzubeten, werden sie hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen. Da heißt es, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein allem Fleische. Das ist doch auf Erden. Unbeschadet ihrer ewigen Qual im Jenseits einmal. Es ist so, dass nach Daniel 12, Vers 2 zum ewigen Leben sich über das Reich hinaus in den ewigen Zustand hinein erstrecken wird, weil nach Jesaja 65, Vers 20 bis 23 kein Hindernis da ist, zu glauben, dass sie die ganze Dauer des Reiches durchleben und auf die endgültige neue Erde hinübergebracht werden können. Und bei den in Offenbarung 21, Vers 3 genannten Menschen sein werden. Hält man in Daniel 12 den Vers 13 mit dem zweiten Vers nebeneinander, so finden wir in Vers 2 die Auferstehung Israels als nationales Ereignis, die Auferstehung des Daniel als Ankündigung in Vers 13. Die Auferstehung Israels in der Wiederherstellung des Volkes mit dem Ziel der Autonomie sehen wir ganz besonders in den drei Stellen, die wir uns einprägen wollen, nämlich Jesaja 26, Vers 8 bis 21, Hesekiel 37, Vers 1 bis 14 und Daniel 12, Vers 1 bis 3. Daher will unser Textwort sagen, alles, was die Menschen ohne Gott eh und je getan haben, samt ihren Regenten und Königen der Welt, sind Schatten, die tot sind und nie wieder aufstehen. Aber deine Toten werden aufleben, zeigt uns dann die Auferstehung Israels für das kommende Reich. Amen.